Kennt ihr Alexa? Ich war bei jemandem zu Besuch und dann sagt ein kleines Kind: Alexa, spiel mal ein Kinderlied. Und dann kommt aus den Lautsprechern ein Kinderlied. Alexa macht dieses, Alexa macht jenes. Und dann habe ich gedacht, jetzt teste ich mal diesen Alexa. Wie viel, Alexa, wie viel ist 432 mal 58? Der hat es gewusst. Und dann fragt mich diese kleine Knirps: Hast du auch Alexa? Nein, ich habe kein Alexa. Was? Kein Alexa. Und dann habe ich mir gedacht, diese kleine Knirps wächst mit Alexa auf. Der kann fast wahrscheinlich irgendwann nichts mehr selber machen. Der sagt, Alexa macht dieses, Alexa macht jenes. Irgend so ein Sprachcomputer. Für all diejenigen, und da bin ich dankbar, dass es auch ein paar Jüngere unter uns gibt. Ich denke, ihr seid alle nach 1982 geboren. 1982 ist ein ganz besonderes Jahr. 1982 stand der erste Personal Computer bei der Firma IBM auf einem Schreibtisch. Ich hatte meinen ersten Computer berufsbedingt, ich glaube 1985. Er hatte doch tatsächlich einen Arbeitsspeicher von 256 Kilobyte. Wir hatten Disketten. Man nannte sie Floppy Disks. Jeder Jüngere wird sagen, hm? Ja. Ich hatte eine Festplatte mit sage und schreibe 8 MB. Und jeder hat mir gesagt, alles, was du jemals in deinem Leben an Text schreiben willst, hat darauf Platz. Die Zeiten ändern sich. 1954 gab es die Weltmeisterschaft zum ersten Mal auf kleinen Fernsehern zu sehen. Die Dinger waren so groß. Und ein Jahr später hat ein ganz bekannter Wissenschaftler geschrieben, es wird technisch absolut unmöglich sein, irgendwann einmal dieses Schwarz-Weiß-Bild auch in Farbe zu sehen. Wir reden heute über Fernseher, die gerade noch mal fingerdick sind und 2 Meter im Durchmesser und 4K-Auflösung. Da kann es einem Angst werden. Technik verändert sich. Manchmal so rasend schnell, dass ich irgendwann einmal gesagt habe, der ich mit Computern angefangen habe, ich halte da nicht mehr mit, ich kann nicht mehr, ich müsste viel zu viel Zeit dafür verwenden. Ich bin froh, wenn ich ihn einschalten und wieder ausschalten kann. Und ich denke, das ist nicht nur der Computer, denken wir ans Telefon. Bei uns in Deutschland gibt es, glaube ich, so gut wie keine Telefonzelle mehr. Gibt es in Holland noch eine Telefonzelle? Na, kaum noch, gell? Ich denke, so in 2, 3 Jahren, wenn man zu jemandem sagt, wo ist eine Telefonzelle, dann guckt ein jeder so komisch an und denkt, ja, was ist das? Ja? Die jungen Leute wachsen heute mit einem Handy, sagt man eben, mit einem Smartphone auf. Man macht damit alles Mögliche, vielleicht auch telefonieren, aber ansonsten, man guckt und weiß der Kuckuck was alles. Kann einem Angst und Bang werden, gell? Veränderungen finden in unserem Leben statt. Ständig. Manche sind von uns gewollt. Da warten wir drauf, da fiebern wir drauf hin, weil wir ein Ergebnis schon irgendwo erwarten, natürlich für uns ein positives Ergebnis. Wir stellen aber auch fest, es finden um uns herum Veränderungen statt, die uns zum Teil auch betreffen, wo wir keinen Einfluss haben, die wir vielleicht auch gar nicht so gewollt haben. Aber es passiert. Und wenn ich als Mensch erlebe, da passiert irgendwas eventuell mit mir, wo ich keinen Einfluss vielleicht darauf habe oder es zumindest nicht sehe, dann kann mir da Angst und Bang werden. Dann empfinde ich das als eine Bedrohung. Bedrohung löst Angst aus. Aber Angst ist etwas, das findet nur bei mir da oben drin statt. Ich erwarte etwas, keinerlei Belege darauf, dass es tatsächlich so passiert. Und ich erwarte vor allem für mich Negatives. Früher, als ich noch berufstätig war, ich war in einer Schule tätig, da gab es dann immer den Schüler, der gesagt hat bei der nächsten Arbeit, da kommen bestimmt Fragen dran, die ich nicht weiß. Er wusste es nicht, ne? Aber man erwartet das und aufgrund dieser Erwartung blockiert man dort oben etwas. Und dann kommen plötzlich Fragen, die man eigentlich hätte beantworten können, aber aufgrund von der Blockade da oben kann man die auch nicht beantworten. Nicht nur die Jungen, sondern auch die Älteren, da nehme ich mich jetzt mit dazu, haben dann Angst und suchen nach irgendetwas, wo man sich dran halten kann, was sich eventuell nicht so stark verändert, damit ich irgendwo so einen Haltepunkt habe, an dem ich mich ja orientieren kann. Das kann ein Mensch sein. Zum Beispiel irgend so ein Promi, so ein Idol. Bloß wenn ich die heutigen Idole und Promis angucke, dann verändern die sich schneller als die Meldungen, die über sie gebracht werden. Da wird heute geheiratet und übermorgen ist man schon wieder geschieden und dann ist dieses und jenes. Und die machen es ja schneller als überhaupt irgendwas auftaucht. Ich könnte mich auch in materiellen Besitz als Angelpunkt hernehmen. Mein Auto. Weh, mir fährt einer in mein Auto. Aber ein Auto wird auch irgendwann mal alt. Hat dann nicht mehr den neuesten Stand der Technik. Ich kann mich noch erinnern an eine Zeit, als ich mein erstes Auto hatte und ich musste rückwärts fahren, da musste ich mich umdrehen. Kann man sich das vorstellen? Heute habe ich eins, da ist so ein Bildschirm, da kann ich drauf gucken, was da hinten passiert. In der Hoffnung, der zeigt auch das, was da hinten. Ich kann mich natürlich auch in ideologische Statements, was Neues oder was ganz Altes, was schon immer. Und ja, und früher war ja alles besser. Und dann stelle ich fest, immer dann, wenn ich Angst habe, wenn Menschen Angst haben, dann brauchen sie auch irgendwelche Regeln, an denen sie sich festhalten. Und wenn ich so eine Regel habe, an der ich mich festhalten kann, dann ist das ja was Tolles. Dann habe ich irgendwo ein Geländer, in dem Rahmen ich mich bewegen kann. Und wenn irgendetwas passiert, was außerhalb dieser Regel sein könnte, dann kann ich den auf die Regel hinweisen. Und ich habe, wenn ich mich gefühlt innerhalb von diesen Regeln bewege, auch so was ganz was Sicheres. Ich bin ja innerhalb der Regeln. Und wenn ich diese Regeln einhalte, dann habe ich auch die Chance, irgendeine Position, die ich mir da erwarte, einzufordern. Hey, ich habe die Regeln gehalten. Jetzt haben wir vorhin gesungen, wir kennen jemanden, der gestern, heute und auch morgen immer der gleiche ist. 100%. Also wir haben es da schon gut. Ja? Und wo ich mir das überlegt habe, da kam mir das Bild von einem Hammerwerfer. Da steht ein Mann. Gibt es eigentlich weibliche Hammerwerferinnen? Also gut, ein Mensch. Und da unten ist eine Kugel, die soll den Hammer darstellen. Und zwischen dem Kugel und dem Menschen gibt es so eine Verbindung. Und momentan passiert erstmal nichts. Jetzt könnte die Kugel von sich aus, weil sie irgendwo auf einem schiefen Untergrund liegt oder der Boden etwas zittert, in Bewegung geraten. Wenn diese Verbindung nicht da ist, dann läuft diese Kugel auf und davon. Wenn diese Verbindung da ist, dann kann der Mensch diese Kugel schon irgendwo in einem bestimmten Rahmen halten, aber sie wird ja immer noch da unten sein. Sie sollte aber in irgendeiner kreisförmigen Bewegung auf Geschwindigkeit kommen, ihre Position verändern. Das funktioniert mit einem Impuls von dem Menschen über diese Verbindung. Und gleichzeitig funktioniert es nur dann, wenn der Mensch einen ganz festen Standpunkt hat und sich nicht verändert. Wenn das nicht so ist, funktioniert die Geschichte nicht. Und so könnte ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt an unseren Gott denke und sage, okay, da habe ich einen, der sich nicht verändert, der einen festen Stand hat. Und wenn ich eine Verbindung zu ihm habe, dann ist es super. Und dann habe ich so den Verdacht, wir denken manchmal, wenn ich da jemanden habe, der sich nicht verändert und die Verbindung auch sich nicht verändert, dann verändere ich mich auch nicht groß. Dann bleibe ich so in einem bestimmten positiven Rahmen. Wenn ihr das denkt, tut es mir leid, euch sagen zu müssen, das ist nicht so. Wir haben einen Gott der Veränderung. Und wie der verändert, da möchte ich mit euch einige Menschen, einige Geschehnisse aus der Bibel mit euch mal betrachten, was da Veränderung ist. Da gibt es einen jungen Mann, der wohnt in einem Ort. Er lernt dort eine Frau kennen, er heiratet, gründet, ja, man sagt eine Familie, aber er hat keine Kinder noch. Und dann entscheidet sich der Vater, wir gehen jetzt los. Und so wie das damals üblich war, hat die Familie mitzugehen. Und sie zogen einen Weg los, kamen an einem anderen Ort an, der war 1600 Kilometer entfernt. Das wäre also von hier aus irgendwo in Norwegen, Schweden oder sowas. Wo? Ne, 1000. Nicht mal. Nicht mal 1000. Weil ich bin ja oft da oben in Föhr und so und von da gesehen. Ne? Also ist noch ein ganz schönes Stück weiter. Uns wird, Gott, der geht jetzt da los. Das heißt, all die Verwandten, die er über die Frau kennengelernt hat, die muss er verlassen. All die Freunde, die Bekannten, die er gehabt hat. Tschüss. Dann kommt er woanders an, ist neu. Wie ist es mit einem, der neu irgendwo hinkommt? Uns wird nicht berichtet, ob er mit offenen Armen empfangen worden ist. Oh, endlich, dass du da bist. Wir haben schon lange auf dich gewartet. Auf jeden Fall in diesem Ort beginnt er wieder neu. Sicher. Bekanntschaften, Freundschaften. Es muss ihm auf jeden Fall eine gewisse Zeit lang dort sicherlich gefallen haben. Denn er wird dort immerhin schon 75 Jahre alt. Und als er 75 ist, bekommt er einen Impuls, pack deine Sachen und geh. Na toll. Also das kann es ja wohl nicht sein. Da bin ich als Junger, kaum verheiratet, muss ich woanders hinziehen und dann packe ich mir dort extra jetzt irgendwas auf und mache alles und werde so langsam irgendwo akzeptiert und schaffe mir etwas Neues. Und jetzt schon wieder? Und wohin? Ha, ich sag's dir dann schon. Ich bin zwar noch keine 75, vielleicht sehe ich das aus. Nein, danke. Das wollte ich hören. Wenn mir jemand sagen würde, pack deine Sachen und geh, ich sag dir dann irgendwann schon wohin. Also ich hätte da meine Schwierigkeiten. Von dem Mann erfahren wir was ganz was Tolles. Der protestiert nicht. Da gibt es kein Ja, aber kannst du nicht einen anderen nehmen? Warum gerade mich? Und jetzt bin ich doch gerade hier und es ist doch alles so toll. Der sagt, okay, packt seine Sachen und geht. Was für eine Verbindung muss, ihr habt sicherlich alles sofort erkannt, es geht um Abraham. Was für eine Verbindung muss dieser Abraham zu seinem Gott gehabt haben, dass Gott sagt, pack deine Sachen und geh, und der fängt an zusammenzupacken und zu gehen. Und zusammenpacken, weiß ich, was das ist. Schließlich bin ich schon 24 Mal umgezogen. Aber ich bin nicht auf der Flucht. Ja? Aber ich weiß, was das ist. Eine totale Veränderung aller Lebensumstände. Und er sagt, ja gut, okay. Ich bringe dich in ein Land und das will ich dir dann schenken. Und wenn man euch eher das nochmal durchliest, ganz erstaunlich, da steht nichts drin von, du musst aber diese Gesetze halten und das musst du noch tun und das musst du noch tun und das musst du noch tun und das musst du noch tun. Da steht nichts drin. Da heißt nur, pack deine Sachen und geh. Ich führe dich. Das heißt, wenn ich eine absolute Verbindung habe, dann habe ich auch ein Vertrauen darauf, dass dieser Gott mich führt. Und dann führt er mich richtig, dann brauche ich mir keine Regeln aufbauen. Jetzt könnte man sagen, ja gut, der hat eine positive Verheißung bekommen. Gut. Nehmen wir uns einen anderen jungen Mann vor. Er wurde in eine große Familie hineingeboren. Er hatte jede Menge Brüder. Und er war der absolute und erklärte Lieblingssohn seines Vaters. Ha! Seine Brüder mit den Knechten auf dem Feld beim Schaffen und er ganz chillig im Zelt. Guck mal, wie die schaffen. Die im grauen Rock und er was ganz was Buntes, was Tolles. Würde mir auch gefallen. Aber ich denke, den Brüdern hat es nicht gefallen. Was müssen jetzt wir da draußen in der Hitze umeinander schuften und irgendwelchen Tieren hinterherrennen und der chillt da? Also Neid, Missgunst war sicherlich fast schon, könnte man sagen, vorprogrammiert. Was macht man mit so einem? Zur damaligen Zeit? Man wirft ihn in die Grube, holt ihn wieder raus und verkauft ihn als Sklave. Problem gelöst. Für denjenigen, das Mutter oder besser gesagt Vatersöhnchen, der so richtig toll gelebt hat, so richtig, jetzt könnte man fast sagen, so im Luxus, war Sklaventum bestimmt nicht die Alternative. Der hat sich bestimmt nicht gefreut und hat gesagt, juhu, endlich mal Abenteuerurlaub oder sowas. Der hätte bei seinem Weg als Sklave so angefesselt hinter dem Kamel hinterher, er hätte bei jedem Schritt darüber lamentieren können, wie gemein doch alle mit ihm sind, dass jetzt er da hinterher tappen muss. Und nicht zu Hause und überhaupt und sowieso und was mache ich denn hier und wäre ich doch daheim geblieben und hätte nicht den Brüdern irgendwas gebracht, hätte ich doch irgendeinem Knecht irgendwas gegeben, dann könnte ich jetzt immer noch diese Veränderung, die will ich eigentlich nicht. Wir lesen, dass dieser junge Mann nicht lamentiert hat. Der hat sich nicht beschwert. Der hat diese Veränderung angenommen und hat versucht, in dieser Veränderung sein Bestes zu geben. Als er Sklave wurde, war er 17. Er wurde von einem Ägypter gekauft. Hat sich so gut angestellt, dass er Hausverwalter wurde. Nachdem es auch noch ein durchaus, wie sagt man, hübscher, attraktiver Sunnyboy war, hatten wohl auch die Chefin ein Auge auf ihn, aber er wollte nicht, er wusste halt, das ist nicht im Sinne meines Gottes. Dann wurde ihm was unterstellt, in Anführungszeichen, wurde beschuldigt, er wurde ins Gefängnis geschmissen. Hat er im Gefängnis lamentiert? Hat er gesagt, ach, erst dieses und jetzt das? Und er hat sich dort angestrengt, wurde irgendwann der Obergefangene, der Chef von den Gefangenen, hat jemandem geholfen, der auch ins Gefängnis geworfen wurde, bloß als der wieder rausgeworfen wird, haben sie ihn vergessen. Na, Undank ist der Weltenlohn, wie es so schön heißt. Trotzdem schafft er es irgendwann einmal, dem Pharao behilflich zu sein, mit der Hilfe Gottes. Und ruckzuck wird er quasi zum Vize-Pharao. Das Ganze hat 13 Jahre gedauert. Mit 30 war er Vize-Pharao. Und das war eigentlich, wenn man so betrachtet, ne, der Lieblingssohn, der Sklave, dann irgendwo der Hausverwalter und schon wieder im Kerker, das war so eine richtige Achterbahn. Aber so richtig, vom Heftigen. Kein Wort der Klage.
kein Wort, das will ich nicht. Das mag ich nun alles nicht.
Er hatte einen festen Ankerpunkt. Und wir haben gesungen, Gott meint es gut mit uns. Auch in der Veränderung. Oder man könnte auch sagen, gerade in der Veränderung. Jetzt habe ich zwei Männer. Was ist mit den Frauen? Man sagt, hinter jedem großen Mann steht eine mindestens noch größere oder Frau. Eine noch größere Frau. So beschreibt zum Beispiel der jüdische Talmud das Leben der Sarah, der Frau des Abraham, und sagt, als die Sarah beim Abraham war, schwebte der Geist Gottes über dem Zelt des Abrahams. Als Sarah starb, verschwand der Geist. Gott hat die Sarah durchaus benutzt, um dem Abraham hier und da mal seinen Willen kundzutun. Zum Beispiel, wo es darum ging, den Ismael mit seiner Mutter fortzuschicken. Aber es gibt auch eine besondere Frau, der sogar ein ganzes Kapitel gewidmet wird. Da gibt es eine Frau, die lebt irgendwo in einem Land und dann kommt aus einem anderen Land, kommen Leute zu ihr. Und das sind Leute, die nicht nur aus einem anderen Land sind, sondern die auch einen anderen Gott haben. Sie lernt einen jungen Mann aus dieser Gruppe kennen und sie heiratet ihn. Und ich denke mir, das war für diese Frau nicht einfach. Jemanden zu heiraten, der einen anderen Gott hat. Ja, sie geht sogar noch einen Schritt weiter und wir würden heute sagen, sie konvertiert. Wie ist es heute, wenn jemand von einem zum anderen Glauben konvertiert? Da gibt es welche, die machen da gar nichts und dann gibt es andere, die bedrohen dich ja nahezu mit dem Tod. Ob jetzt diese Frau noch Kontakt hatte mit ihren Freunden, mit ihrer Verwandtschaft, wird nicht erzählt. Und dann passiert was Schlimmes. In dieser Familie, in die sie einheiratet, sterben der Reihe nach alle Männer weg. Sie bleibt mit einer anderen Schwiegertochter und mit der Schwiegermutter allein zurück. Und die Schwiegermutter stellt den beiden Töchtern, ihren Schwiegertöchtern, die Chance und sagt, okay, ihr könnt auch wieder, ich entlasse euch in eure Familie. Und die eine geht und die andere sagt, nee, dein Gott ist mein Gott und ich bin deine Tochter. Und dann sagt diese Mutter, okay, wir gehen wieder zurück, da wo ich hergekommen bin. Muss das sein? Hier bin ich wenigstens noch irgendwo daheim und jetzt gehe ich mit dir absolut, wo mich keiner und jeder weiß doch, dass ich vorher... Nein, sie geht mit. Sie nimmt diese Herausforderung an im Vertrauen auf einen guten Gott. Und was macht dieser Gott? Er führt sie zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort. Sie lernt einen reichen Mann kennen. Alles weitere, ja, Happy End. Und in der Aufzählung des Stammbaumes unseres Herrn Jesus wird sie genannt. Wow! Also es war die Ruth, ne? Also radikaler können doch Veränderungen in dieser Form gar nicht sein. Und das war nicht alles geplant und beabsichtigt. Jetzt könnte man sagen, gut, du erzählst Geschichten aus dem Alten Testament. Es gibt Männer, die gehen ihrer Tätigkeit nach. Der Tätigkeit, die den Lebensunterhalt für sich und ihre Familien sichert. Sie wohnen an einem See, also gehen sie fischen. Im Gegensatz zu unserem Bodensee waren da sicherlich mehr Fische drin. Aber sie kommen nach harter Arbeit zurück und haben nichts gefangen. Vielleicht mal wieder nichts. Dann kommt einer und sagt, fahr nochmal raus, wirf nicht da aus, wirf dort aus. Irgend so eine Landratte, der hat doch eh keine Ahnung. Komisch, sie tun's. Und genau derjenige sagt dann später, komm und folge mir nach. Und was machen die? Moment, ich bin für meine Familie zuständig. Ich muss da erst mit meiner Frau mal drüber reden und ich muss mit meinem Vater oder mit meinen Brüdern darüber reden. So einfach geht es nicht. Und was mache ich mit meinem Netz und was mache ich mit meinem Boot? Und überhaupt, und wo denn überhaupt hin und über welchen Zeitraum reden wir jetzt gerade oder sowas? Sie gehen mit. Und keiner hat gewusst, auf was er sich da einlässt. Wer von uns würde freien Herzens sagen, jawohl, wenn da einer um die Ecke kommt und sagt, komm mit, ich würde sofort aufspringen und auf und davon? Ich nicht. Veränderungen finden statt. Und es war immer, was ich bisher erzählt habe, was Positives am Ende bei rausgekommen. Könnte man sagen? Ganz klar. Die haben das ja immer irgendwo auch geahnt. Deshalb gehe ich da auch positiv an die Geschichte ran. Tut mir leid, die haben es nicht geahnt. Wenn man zu einem Petrus gesagt hätte, wenn du mitgehst, wirst du irgendwann einmal aber umgekehrt ans Kreuz genagelt, weiß ich nicht, ob er gesagt hätte, das wollte ich ja schon immer. Aber es gibt auch andere Geschichten in der Bibel. Da gibt es eine Gruppe von Menschen, die flieht vor einer Hungersnot in ein anderes Land und wird dort freudig aufgenommen. Sie sind Gäste und werden versorgt von einem der höchsten Männer dieses Landes. Später stellt sich raus, der gehörte zu ihrer Familie. Und sie fühlen sich dort wohl. Die Herden, die sie mitbringen, die wachsen. Sie selber wachsen auch an Zahl. Und aus den wenigen, die mal gekommen sind, wird nach einigen Jahren ja so langsam sowas ähnliches wie ein Volk. Zwar kein riesengroßes, das kleinste von allen, aber trotzdem. Boah. Toll. So eine Veränderung haben wir ohne den damaligen Wirt gemacht, wie man so schön sagt. Nämlich die Herrscher hatten sich geändert. Aus den ehemaligen Gästen wurden Sklaven. Und die wurden unterdrückt. Und die wurden drangsaliert. Und es war eine Not, die schrie im wahrsten Sinne des Wortes zum Himmel. Und dann kommt einer und sagt, ich bin der Beauftragte Gottes, ich hole euch da raus. Juhu! Dann geht es so hin und her und tatsächlich, die dürfen all ihre Sachen packen und dürfen gehen und sie ziehen los, bis sie an ein Wasser kommen. Und jetzt? Toll, jetzt hast du uns hierher geführt. Da ist das Wasser, da hinten kommt die Armee von unserem ehemaligen Herrscher, die bringen uns jetzt hier rum, da hätten wir jetzt genauso gut auch daheim bleiben können. Was soll denn das Ganze? Und Gott ist gnädig. Schiebt das Wasser auf die Seite, lässt die durch, sorgt dafür, dass die, die nachkommen, auch wirklich sie absolut in Ruhe lassen. Jubel, Freude, Vertrauen. Wie lang? so lange, bis unsere Wasserschläuche leer sind. Super. Kaum bin ich da, jetzt bin ich hier, jetzt habe ich nichts mehr zu trinken, daheim. Okay, da war ich zwar der Sklave, aber da hätte ich vielleicht was zum Trinken gehabt. Was soll denn das Ganze? Gott ist gnädig. Er schenkt Wasser. Jubel? Vertrauen? Wir ziehen weiter. Toll. Jetzt habe ich zwar Wasser, aber ich habe nichts zum Essen. Ja, ihr kennt es. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Gott will sie in eine Veränderung, will ihre Situation verändern. Wollen sie wirklich? Auf der einen Seite ja, aber bitte von jetzt auf nachher und bitte keinerlei Schwierigkeiten und gar nichts und bitte auch sofort. Am Ende erleben diese Veränderung nur die, die sich in diese Veränderung positiv hineingegeben haben. Alle anderen erleben diese Veränderung nicht mehr. Ja? Auf dem Weg durch die Wüste, alle die Generationen, die damals gesagt haben, nee, da gehen wir nicht hin, selbst als man rüberguckt und schon alles sieht, es sieht sich zwar toll an, aber die sind alle größer und stärker und nee, doch nicht. Obwohl Gott sagt, ich schenke euch das und ich gehe mit euch. Wir singen, er geht uns voran. So ganz war das Vertrauen doch nicht. Veränderungen geschehen in unserem Leben. Gehen wir an diese Veränderung positiv ran. Denn es steht geschrieben, alles, was geschieht, muss denen zum Besten gereichen, die Gott vorher auserwählt hat. Also sprich, die Jesus gefunden haben, die ihr Leben Jesus anvertraut haben, die wiedergeboren sind. Alles. Da steht nicht nur manches oder ein bisschen was oder 20% oder 50%, da heißt es alles. Und ich denke, in vielen Bereichen, wenn wir an etwas Neues herankommen, dann hängt es an unserer Einstellung. Habe ich Angst, dann sehe ich vielleicht die eine oder andere Möglichkeit gar nicht. Dann fällt mir bei einer Arbeit plötzlich das, was ich eigentlich weiß, gar nicht ein. Oder gehe ich positiv ran, das wird schon und ich vertraue darauf, denn Jesus hat gesagt, ich bin bei euch, alle Tage. Nicht nur jetzt und morgen und vielleicht nochmal an Ostern und vielleicht nochmal an Weihnachten so kurz und dann schaue ich mal vorbei, sage Hallo und gehe wieder. Nein, alle Tage. Ich hatte vor einem Jahr eine extreme Veränderung. Ich musste aufhören zu arbeiten. Oder ich durfte aufhören zu arbeiten. Wie immer man das nennen will. Ich weiß nicht, welche Veränderungen bei dem einen oder anderen gerade anstehen. Welche sich abzeichnen. Sei es im privaten Bereich, sei es im beruflichen Bereich, sei es irgendwo im Rahmen von der Gemeinschaft, in der man ist, mit Freunden, mit einer Gemeinde. Veränderungen und Gott führt uns dadurch. Darauf wollen wir vertrauen. Amen. Ich denke, wir sollten jetzt 2 Minuten mit unserem Gott über die Veränderungen reden. Und nachdem das was ganz Privates ist, denke ich, jeder für sich. Ich schließe dann ab. Ich möchte euch jetzt den Segen Gottes zusprechen und wer kann, darf das bitte aufstehen.
Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Er, der sich nie verändert, der gestern, heute und auch morgen immer dennoch der gleiche ist. Er segne euch mit dem Vertrauen auf ihn, dass er Gutes mit dir meint, um mit dir Veränderung zu schaffen. Und so segne er euch und gebe euch seinen allumfassenden Frieden, sein Shalom. Amen.